Also ich bin erstmal davon ausgegangen, mich zu fragen, wann das erste Mal überhaupt im Kaiserreich über Fußball irgendwie organisiert gesprochen wurde. Und das ist relativ leicht, denn das war halt 1875. Da hat Konrad Koch über seine Spielversuche in Braunschweig im Jahr zuvor berichtet. 1918 wiederum ist dann ja eine relativ etablierte Zäsur mit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Da habe ich mich im Grunde auf das verlassen, was verschiedene HistorikerInnen bereits herausgefunden hatten, nämlich, dass der Fußball in der Weimarer Republik zu einem Massenphänomen wurde. Und da ich mich mit der Aushandlung der Akzeptabilität des Fußballs auseinandergesetzt habe, habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn der Fußball den Status eines Massenphänomens hat, einfach da dann die Zäsur zu setzen. Also mein Untersuchungszeitraum war relativ klassisch als das Deutsche Kaiserreich bestimmt.
Du hattest das jetzt schon gesagt, du hast dich mit den Akzeptabilitätsbedingungen des Fußballs auseinandersetzt. Das heißt, du hast darüber geforscht, wie über Fußball gesprochen wurde, wie Fußball sich überhaupt erstmal eine Akzeptanz verschaffen konnte im Deutschen Kaiserreich. Und es war ja so, dass der Fußball ja eigentlich tatsächlich ursprünglich aus England gekommen ist und sich im Kaiserreich erstmal durchsetzen musste. Da war es ja durchaus so, dass das Turnen, was ja sozusagen so ja die Betätigung des Kaiserreichs war, dass das Turnen und der Fußball da in einem Konkurrenzverhältnis zueinander standen. Wie wurde dem Fußball als der jüngeren Disziplin dagegenüber dem Turnen im Kaiserreich da zunächst begegnet?
Ja, genau, das ist im Grunde der wesentliche Ausgangspunkt. Der Fußball sah sich, das habe ich Akzeptabilitätsproblem genannt, also einem umfassenden Akzeptabilitätsproblem gegenüber. Das habe ich dann für drei Bereiche untersucht, also diejenigen, die Bereiche, die am prominentesten vertreten waren. Und zwar war hier zum einen der Vorwurf, dass Fußball extrem wild sei und deshalb die körperliche Unversehrtheit gefährden könne. Das betraf vor allen Dingen dann die Schüler. Hinzu kam die heutzutage etwas ulkige Sorge um Degeneration. Das Argument ging ungefähr so: Weil man gerade beim Fußball nur die unteren Gliedmaßen betätigt, bleibt der Rest des Körpers vernachlässigt, was, und das ist dann jetzt der Clou, zu einer disharmonischen Missbildung des Körpers führen würde. Und eben, das war die Denke der Zeit, wenn der Körper nicht harmonisch ausgebildet wird, dann würde der Geist halt auch disharmonisch ausgebildet werden. Also es würde halt zu sowas wie Irrsinnigkeit und so weiter führen. Dann kam dazu, dass der Fußball, das war wiederum das Wildheitsargument, aber das wurde dann so gedreht, wer an sowas Wildem teilnimmt, der würde auch letztlich dann irgendwann zu einem wilden und rohen Menschen werden. Und der dritte Bereich, da funktionierte das so, dass der englische Fußball, also der Fußball wurde halt in England erstmalig kodifiziert und hatte halt auch dementsprechend eine englische Fachsprache ausgebildet, dass zwischen diesem englischen Fußball und deutscher Nation, das würde irgendwie nicht so richtig gut passen. Und deutsche Männer, die einer solchen Tätigkeit nachgingen, die könnten eigentlich gar keine richtigen Deutschen sein. Das war im Grunde sozusagen der große Komplex, mit dem sich diejenigen auseinanderzusetzen hatten, die Fußball spielen wollten.
Du hattest das jetzt auch schon gesagt, dass da unter anderem gesagt wurde, Fußball würde sich negativ auf den Geist und auf den Körper auswirken. Es war ja auch die Rede von der Fußlümmelei und es gibt ja da auch Karikaturen, die in deinem Buch zu sehen sind, wo so missbildete oder ungleichförmig ausgebildete Fußballkörper dann gezeigt werden. Die Fürsprecher des Fußballs, die haben demgegenüber angebracht, dass Fußball sich aber positiv auf die Gesundheit und auf die Lebensführung ausüben würde. Welche Argumente haben sie denn da angebracht zur Verteidigung des Fußballs?
Ja, das eine war so ein bisschen plump. Da haben die im Grunde einfach gesagt, dass Turnen statistisch gesehen genauso gefährlich ist. Und das Turnen wurde seit der sogenannten Turnsperre Mitte des 19. Jahrhunderts überwiegend in Turnhallen ausgeübt. Und Turnhallen standen nun spätestens seit so 1890 die Ecke im Verdacht, dass dort halt sehr viel Staub sei, der wiederum im Verdacht stand, den Tuberkelbacillus zu transportieren, also Tuberkulose auszulösen. Dem konnten die halt entgegenhalten, dass Fußball deshalb sehr viel gesünder sei als das Turnen, weil es eben an der frischen Luft ausgeführt wurde. Viel interessanter fand ich aber eigentlich immer, dass man sehr viel über das Training argumentiert hat. Da war das Argument, dass man für den Fußball ja eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit mitbringen müsste. Und deshalb eine gesunde Lebensführung, das bedeutete kein Tabak, keine ausschweifende Sexualität, mäßiger Konsum von Alkohol und Fleisch, dass das halt erforderlich wäre, um Fußball zu spielen und insofern halt der Fußball zu einer gesunden, ganzheitlichen Lebensführung zwänge. Und hinzu kam, und das fand ich dann irgendwie, das habe ich nur in wenigen Quellen gefunden, das fand ich dann aber ganz bemerkenswert, dass man halt argumentierte, um Fußball wirklich erfolgreich spielen zu können, müsste man halt seinen Körper auch wirklich ganzheitlich ausbilden, das heißt auch den Oberkörper trainieren, und hierfür wurde dann nicht selten auch das Turnen vorgeschlagen. Wichtig ist mir daran, dass es eben jetzt nicht nur so war, dass abstrakt über den Fußball gesprochen wurde, sondern man sich relativ direkt an die Spieler wendete und insofern halt auch Trainingspläne entsprechend gestaltete.
Nun hatte der Fußball im Kaiserreich ja von Anfang an auch eine geschlechtliche Dimension. Es war ja so, dass damals es eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit war, dass Frauen vom Fußball ausgeschlossen sind. Das heißt, Frauen haben einfach nicht Fußball gespielt. Das wäre gar nicht in Frage gekommen. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wie dann die Geschlechtlichkeit auch im Sprechen über den Fußball da mit vorgekommen ist. Also inwiefern wurden denn Konzepte von Männlichkeit am Fußball da auch mit verhandelt?
Also Männlichkeit wurde zeitgenössisch zum einen über ihre jeweilige Opposition verhandelt. Das war auch irgendwie relativ plump, wie ich fand. Also wer nicht am Fußball teilnimmt, der ist dann halt ein Feigling, ein Muttersöhnchen oder irgendwie weich. Da gibt es halt ein ganzes Arsenal an irgendwelchen abwertenden Begriffen über diejenigen, die halt nicht Fußball spielen. Auch hier fand ich dann die andere Seite ein bisschen interessanter, denn was mir aufgefallen ist, ist, dass am Fußball Männlichkeit überwiegend praktisch verhandelt wurde. Das heißt, gerade weil das Spiel so wild war, sollte es seine Spieler eben dazu erziehen, sich zu beherrschen. Und weil es durchaus zu schmerzhaftem Körperkontakt kommen könnte, würde das Spiel zugleich dazu erziehen, den Mut zu betätigen, so war die damalige Gespräche, dass man halt einfach keine Angst hat davor, sich zu verletzen und deswegen dann halt mutig wird. Und was ich halt irgendwie damals immer ganz cool fand, war, dass man das sozusagen auch in den zeitgenössischen Spielberichten beobachten kann.
Das ist ja auch ein interessantes Hin und Her sozusagen der Argumentation für und wider den Fußball, wenn man sehen kann, dass dem Fußball ja zunächst entgegengebracht wurde, dass es ein gefährlicher Sport sei. Dann haben sozusagen die Fürsprecher des Fußballs gesagt, nee, Fußball ist gar nicht so gefährlich, haben dann im nächsten Atemzug, wenn es dann um die Männlichkeit ging, dann durchaus gesagt, ja, gerade weil das Fußball doch auch ein gewisses Risiko birgt, eignet es gerade sozusagen zur Selbstbeherrschung beizutragen und es ist sozusagen auch gut dafür die Disziplinierung. Und dann scheint es ja im Fußball dann immer auch eine Nähe zwischen Fußball und Krieg gegeben zu haben, gerade wenn man so über Fußball spricht als einer gefährlichen Disziplin oder als eine Disziplin, die so eine Selbstbeherrschung erfordert. Und das kennt man ja auch heute noch, dass im Sprechen über den Fußball so gewisse militärische Analogien gegeben hat und immer noch gibt. Welche Aspekte haben denn im Kaiserreich damals den Fußball in die Nähe des Militärs gerückt?
Also ganz grundsätzlich lässt sich für das Kaiserreich eine unglaubliche Konjunktur militärischer Sprechweisen verzeichnen. Und das wusste ich, bevor ich angefangen habe mit der Studie, deswegen hat mich diese Verwendung militärischer Begriffe dann zunächst auch erstmal gar nicht überrascht. Einige von denen benutzen wir heute noch, man denke an Flanke oder Schuss. Entscheidender ist jedoch für die Zeit, und da habe ich echt lange gebraucht, bis ich das kapiert habe, dass die über eine Ähnlichkeit mit dem modernen Krieg argumentiert haben. Diese Ähnlichkeit haben die führenden Militärs oder haben einige führende Militärs dem Fußball zugeschrieben. Der Krieg der Zukunft, so hieß es damals in Studien und Prognosen seit etwa der Jahrhundertwende, der würde sehr viel dynamischer sein als etwa der deutsch-französische Krieg. Das hatte vor allen Dingen mit technischen Veränderungen zu tun, wie dem Maschinengewehr und dem sogenannten rauchschwachen Pulver, die beide dazu führen sollten, dass es mehr als zuvor auf Eigenschaften wie Initiative und Kreativität des Einzelnen ankäme. Und genau diese beiden Eigenschaften sah man eben im Fußball. Und zugleich, das haben auch sozusagen die nicht-militärischen Sprecher im Fußball immer wieder betont, sei eine gewisse taktische Disziplin unbedingt vonnöten, um so einen Fußballkampf wirklich erfolgreich führen zu können. Und das galt dann wiederum als hinreichend disziplinatorische Facette des Fußballs, die Militärs an die Relevanz dieser Praktik für die Ausbildung von Soldaten glauben ließ.
Wenn wir uns den Fußball heute angucken und da jetzt zum Beispiel auch an die zurückliegende Fußball-EM in Frankreich denken, dann ist ja da auffällig, dass gerade auf der Ebene der Nationalmannschaften, dass da am Fußball immer auch sowas wie Selbstverständnis der Nation mitverhandelt wurde, dass der Fußball da sozusagen so einen Verhandlungsraum öffnet, wo es dann auf einmal ganz sehr um sowas wie Nationen geht. Wenn man da sich das jetzt im Kaiserreich anguckt, dann stand da ja das deutsche Nation Building eigentlich noch ganz am Anfang. Also die deutsche Reichseinigung war ja sozusagen gerade in dem Zeitraum erst sozusagen vollzogen mit dem Deutsch-Französischen Krieg. Das heißt, ein Selbstverständnis über das, was die deutsche Nation ist, das musste da ja noch überhaupt erstmal hergestellt werden. Welche Rolle hat in diesem Selbstverständigungsprozess, in diesem Nation-Building-Prozess, welche Rolle hat da der Fußball gespielt?
Also, das ist ja so, dass man hat sich ja schon ziemlich lange vorher darüber Gedanken gemacht, was die deutsche Nation sein könnte. Und 1871, dann mit der Reichsgründung der sogenannten, hat sich sozusagen erstmal so ein Wandel vom strebenden zum erfolgreichen Nationalismus eingestellt. Das hat der Historiker Thomas Nipperdey vor vielen Jahren schon mal so formuliert. Der Fußball hatte dann in diesem erfolgreichen Nationalismus halt das Problem, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass er als dem deutschen Boden fremde Pflanze galt. Insofern könnte man, und das fände ich wirklich interessant, danach fragen, wie anhand des Fußballs genau dieses Selbstverständnis als Nation verhandelt wurde seitens derjenigen, die ihn halt ablehnten. Ich habe aber in meiner Studie das anders gemacht. Ich habe versucht herauszufinden, wie diejenigen, die also für den Fußball waren, auf diesen Vorwurf der fremden Pflanze reagiert haben. Und hier konnte ich halt dann so ein paar umfangreiche und zum Teil auch irgendwie kuriose Versuche verzeichnen, die Fachsprache der Praktik einzudeutschen. Also das mittlerweile als deutsch geltende Wort Pass kommt natürlich aus dem Englischen. Und da hat sich dann dieser Konrad Koch, der damals in Braunschweig mit dem ganzen Kram angefangen hat, intensiv drum bemüht, wie man halt das sozusagen für das Spiel adäquat verändern könnte. Und er hat dann so Versuche unternommen, wie man Abgeben auf unterschiedliche Art und Weise betonen kann, damit es im Spiel dann jeweils irgendwie passt. Hinzu kamen dann Appelle an die Fußballer, dem deutschen Geschmack angemessene Trikots zu tragen. Auch das fand ich irgendwie total kurios, weil mir vorher nicht klar war, dass das irgendwie bunte Trikots den nationalen Geschmack beleidigen können. Offenbar hat man das damals aber tatsächlich geglaubt.
Du hast jetzt einige Argumente zusammengetragen, wie die Fürsprecher des Fußballs im Kaiserreich geredet haben. Und da ist ja zunächst erstmal irgendwie auffällig, dass in diesem Prozess der Akzeptabilitätsbeschaffung, dass da ja sozusagen Argumente angeführt werden, die eigentlich immer so eine gewisse Nähe zum Staat haben. Also es geht um Gesundheit, also sowas wie Biopolitik, es geht um militärische Angelegenheiten, es geht um die Frage von einer nationalen Selbstverständigung. Und du führst ja auch an in deinem Buch, dass die sozusagen Dokumente, die du untersuchst, dass die größtenteils halt aus dem Spektrum des Vereinsfußballs kommen, wo größtenteils eigentlich Bürger waren, die sich da organisiert haben. Also der Vereinsfußball scheint, nach dem, was ich in deinem Buch gelesen habe, sehr bürgerlich geprägt zu sein. Jetzt wäre für mich die Frage, gibt es da oder gab es im Kaiserreich auch ein anderes Sprechen über den Fußball? Also wie war das mit Arbeitern? Wie war das jetzt vielleicht auch mit Fußball jenseits des Vereinsfußball? Also gab es ein Sprechen über Fußball von unten?
Ist, glaube ich, so die schwierigste Frage, die ich auch eigentlich am liebsten beantwortet hätte. Ich muss schlichtweg gestehen, dass ich kaum Quellen gefunden habe, die auf irgendwas sozusagen jenseits des Bürgertums oder genauer genommen einer bestimmten Fraktion des Bürgertums, nämlich den Angestellten, hindeuten würden. Ich habe eine Notiz gefunden über ein Spiel von Arbeitern der AEG gegen Arbeiter der Osram aus London. Aber das sind halt wirklich absolut marginale Punkte. Das soll nicht heißen, dass Arbeiter jetzt keine Rolle spielten, aber ich habe halt anhand der Dokumente, die ich gesichtet habe, keine prononcierte Arbeiterposition im Diskurs gefunden. Was die Frage des Vereinsfußballs angeht, auch hier ist es total schwierig, Sachen zu finden, die keinen institutionalisierten Ort irgendwie haben, von dem aus gesprochen wird. Abseits dieser Schwierigkeit hatte ich immer den Eindruck, dass die damals auch einfach total gerne Vereine gegründet haben, die durchaus auch nur von ganz kurzer Lebensdauer sein konnten. Also ich glaube, in München gab es den FC Erdbeere. Der hat irgendwie, glaube ich, oder war das in Leipzig? Ich glaube, in Leipzig gab es den FC Erdbeere. Der hat auch nur ein paar Jahre existiert, ist dann wieder in einen anderen Verein übergegangen. Also die waren wesentlich weniger langlebig, als es die heutigen Vereine sozusagen suggerieren.
Erdbeere-Fußball, das klingt auf jeden Fall erstmal sympathisch. Wenn wir vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Gegenwart werfen, wenn du das Sprechen über den Fußball im Deutschen Kaiserreich mit dem heutigen Sprechen über den Fußball vergleichst, würdest du da Kontinuitäten feststellen? Haben sich da gewisse Sachen tradiert, die gleich geblieben sind?
Also ich sage jetzt mal, auf so einer thematischen Ebene wird ja fast alles das, was, über das wir heute sprechen, wenn wir Fußball sagen, ja auch nach wie vor sozusagen zum Thema. Das heißt jetzt nicht, dass Gesundheit, Männlichkeit, Militär oder Nation die einzigen Themen sind, aber für meine Analyse des Akzeptabilitätsproblems im Kaiserreich waren es die wesentlichen. Heutzutage ist Fußball natürlich akzeptabel, würde ich zumindest mal unterstellen. Aber Fragen danach, ob und wie das Spiel in einem positiven Verhältnis zur Gesundheit seiner Spieler steht, wird ja auch heute noch ebenso heiß diskutiert wie die Frage danach, ob das, ob und was am Tun der Spieler eigentlich männlich ist, wie sich ja beispielsweise immer wieder, also auch ganz aktuell an den Dümmlichkeiten zeigt, die über Cristiano Ronaldo gesagt werden, dass der irgendwie effeminiert sei und so ein dummes Zeug. Auch die Nation ist ja immer noch Thema, also sei es jetzt während solcher großen Turniere das Jagen nach so schwarz-rot-goldenen Devotionalien an Autos oder die Frage danach, ob jemand, der nach einem Pokalfinale in die Lobby eines Hotels uriniert, jetzt noch ein angemessener Repräsentant dieser Nation sein könne, wie das vor 2 Jahren bei Kevin Großkreuz der Fall war. Das Einzige, wo ich mir nicht so sicher bin, aber da habe ich auch nicht mehr die Einblicke, ist die Frage des Militärs. Also ob sozusagen in den Ausbildungsdirektiven der Bundeswehr noch irgendwie intensiv über Fußball gesprochen wird. Ich fände das total interessant, aber das wäre dann ja eine soziologische Studie. Für mich als Beobachter finde ich eigentlich immer die Aushandlung von Männlichkeit am Fußball mit Abstand am interessantesten.